Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und natürlich sprechen wir über die unfassbar angespannte Situation nach der Wahl in den USA. Und weil alles so ernst und angespannt ist, schlage ich vor, wir fangen ganz locker an.
I'm Donald Trump and I approve this message.
Das ist aus einem Wahlkampfclip des Trump-Lagers in der Hoffnung, Latinos für El Presidente Trump zu gewinnen. Und in Miami und Texas hat das bekanntermaßen ja relativ gut funktioniert. Überraschend viele Latinos haben dort, anders als beispielsweise in Arizona, für Trump gestimmt. Also, wo stehen wir? Dieser Podcast wird aufgezeichnet am Samstagmorgen, 7. November 2020. Die Auszählungen laufen noch in einigen Bundesstaaten, aber es sieht so aus, als würde der demokratische Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnen. Besonders entscheidend dabei ist Pennsylvania, denn in diesem Bundesstaat wird zwar immer noch gezählt, aber Joe Biden hat einen relativ guten Vorsprung. Und sollte er Pennsylvania gewinnen, hat er die Wahl gewonnen. Das heißt aber nicht, dass Biden automatisch im Januar auch als Präsident vereidigt werden wird. Präsident Trump spricht nämlich von Wahlbetrug, hat dafür zwar keinerlei Beweise vorgelegt, wird aber klagen und alles tun, um die Niederlage abzuwenden. Wir wollen heute in 8 Milliarden versuchen, die Dinge ein wenig zu sortieren, etwas Ordnung in diese unübersichtliche Lage zu bringen. Was sind die großen Lehren dieser Wahl? Was bleibt von der Reality-Show, die sich US-Politik nennt? Wir haben dem Anlass entsprechend das ganz große Gedeck aufgefahren für Sie. Ich spreche mit dem Chef des US-Büros des Spiegel in Washington, René Pfister, und mit einem der bekanntesten deutschen Politkommentatoren, Markus Feldenkirchen, ebenfalls vom Spiegel. Fangen wir aber an mit dem, was in den letzten 3-4 Tagen passiert ist. Den Tagen direkt nach der Wahl. Und zwar wird uns das Bernie Sanders erklären, ehemaliger demokratischer Präsidentschaftskandidat. Er sagte nämlich schon vor gut 2 Wochen, am 23. Oktober, ziemlich präzise voraus, was nach der US-Wahl passieren würde.
When do you think we'll know the results?
All right. Jimmy, you raise an important point, and I hope the American people understand it, because this is something I worry about. My view is every vote must be counted. For reasons which I don't have the time to get into tonight, you're going to have a situation, I suspect, in states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, other states, where they are going to be receiving huge amounts of mail-in ballots. And unlike states like Florida or Vermont, they're not being able, for bad reasons, to begin processing those ballots until, I don't know, election day or maybe when the polls close. That means you're going to have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on election day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on election day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, and, you know, I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on election night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, and he gets on the television and he says, "Thank you, Americans, for re-electing me, it's all over. Have a good day."
Ganz genau genommen sagte Trump nicht "Thank you, Americans, for electing me." Er formulierte es so:
"The President of the United States, Donald J. Trump."
Thank you very much. Please sit. Thank you. The results tonight have been phenomenal. Frankly, we did win this election.
Was war also passiert? Demokraten wählten wegen Corona vorab per Briefwahl. Republikaner, nicht zuletzt weil Donald Trump sie dazu aufgefordert hatte, gingen am Wahltag in die Wahllokale und wählten dort. Da nun in den entscheidenden Bundesstaaten die Stimmen am Wahltag zuerst gezählt wurden und später erst die Stimmen aus der Briefwahl, führte natürlich Trump am Anfang der Auszählung. Aber dann?
But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, see, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. And I got, you know, we're not going to leave office.
We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away in secret. I predicted that. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system. Our goal is to defend the integrity of the election. We'll not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter. And we can't allow silence, anybody to silence our voters and manufacture results.
Das ist die Situation. Donald Trump will seine Niederlage auf gar keinen Fall einräumen und spricht von riesigem Wahlbetrug, für den es keinen Beweis gibt. Und vermutlich ist es am Ende ganz einfach. Und zwar so einfach, dass meine 7-jährige Tochter Annie Ihnen erklären kann, was da eigentlich gerade genau passiert.
Ich will auch immer gewinnen, aber ich verliere öfters. Und Donald Trump wollte ja auch gewinnen, aber er hat verloren und er gibt nicht zu, dass er verloren hat.
Versuchen wir jetzt, wie angekündigt, ein bisschen Ordnung in diese vertrackte Lage zu bringen. Und fangen wir vielleicht mit dem Mann vor Ort an, René Pfister, Spiegelbürochef in Washington. René, Trump wehrt sich mit allem gegen die mehr als absehbare Wahlniederlage. Meinst du, dass Trump irgendwann zur Vernunft kommt?
Also ich glaube, was man ausschließen kann, ist, dass es eine generöse Rede gibt, wie zum Beispiel von George Herbert Walker Bush.
Thank you so much. Well, here's the way I see it. People have spoken and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House. And I want the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power. There is important work to be done, and America must always come first. So we will get behind this new president and wish him well.
Als der seine Wahl verloren hat, dass er gesagt hat, das ist das Wunder der Demokratie. Ich gratuliere meinem Gegner Bill Clinton und überreiche ihm hiermit das Amt. Kann man, glaube ich, ausschließen. Donald Trump Jr., der Sohn von Donald Trump, hat auf Twitter geschrieben, sein Vater möge doch diesem Wahlergebnis und dem ganzen Prozess den totalen Krieg, das waren seine Worte, den totalen Krieg erklären. Und ich glaube, das ist auch die Stimmung von Donald Trump. Also man wird nicht erwarten können, dass er die Wahlniederlage einräumt. Ich bin allerdings nicht so sicher, ob das jetzt noch eine große Rolle spielt. Auch wenn Trump jetzt bis zum 20. Januar, bis zum Tag der Amtseinführung, der möglichen Amtseinführung von Biden sagt, das ist alles Betrug. Trotzdem, glaube ich, wird da der normale Prozess weiterlaufen und Donald Trump einfach aus dem Amt möglicherweise heraus eskortiert werden müssen. Aber es wird nicht so sein, dass er sich im Amt festkrallen kann. Das sehe ich im Moment nicht.
René, ich habe, und das war eindeutig falsch meinerseits, im Vorfeld immer gesagt, wenn man mich fragte, wie die Wahl ausgehen wird, dass es schwer für Trump wird, weil er in meinen Augen bereits alle Stimmen im Jahr 2016 geholt hat, weil niemand nach den vergangenen 4 Jahren Zirkus im Weißen Haus sich denkt, mein Gott, ich habe zwar das letzte Mal nicht für den Mann gestimmt, aber das war jetzt so super, das will ich gleich nochmal.
Also ich finde das Überraschende doch, wie viele Leute nach diesen 4 Jahren Trump dem Präsidenten nochmal die Stimmen gegeben haben. Er hat seine Fanbase nochmal erweitert um irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen. Und er hat, ihm ist es gelungen, obwohl er Corona so gemanagt hat, wie er es getan hat, obwohl es eine Rezession gibt in Amerika, obwohl er gelogen hat, dass sie die Balken biegen. Er hat sich einfach eine Fanbasis geschaffen. Und ich glaube, das ist, wenn man so will, seine große Leistung, dass er eine Gemeinde hat. Man kann vielleicht auch das Wort Sekte benutzen, die einfach nur noch ihm glaubt. Und da ist es vollkommen egal, was in der New York Times steht oder was auf CNN gesendet wird oder in anderen Medien. Wichtig ist, was Donald Trump sagt. Und ich glaube, deswegen wird dieses Phänomen des Trumpismus auch nicht so einfach verschwinden. Ich glaube, die Zahlen zeigen ja auch, dass diese Mischung, die er vertritt, also ein Populismus gegen das Establishment, nationalistisch, sich abschotten, sich auf den amerikanischen Arbeiter konzentrieren, auch so eine Ressentiment schüren, dass es politisch unheimlich erfolgreich ist. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass wenn Donald Trump ein bisschen geschickter gewesen wäre, ein bisschen schlauer, vielleicht ein bisschen zurückhaltender auf Twitter, ein bisschen staatsmännischer in der Corona-Krise, wenn er ein bisschen mehr auf die Wissenschaftler gehört hätte, dann hätte er diese Wahl gewonnen. Also ich sehe kein Szenario, wo Donald Trump diese Wahl gewonnen hätte, hätte es zum Beispiel Corona nicht gegeben in der Bombenwirtschaftsbilanz. Also dann wäre es für die Demokraten wirklich sehr, sehr schwer geworden. Also wenn man im Land unterwegs ist, in Iowa, in Missouri, in Pennsylvania, dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die das tief sitzende Gefühl haben, da gibt es eine Elite in Washington und nicht nur in Washington, sondern in New York, in Los Angeles, in San Francisco, wo die Leute sitzen, die sich für fancy halten, ja, und die bestimmen, wo es lang geht. Und die gucken auf uns runter. Die halten uns für Hillbillies, für komische Typen, die zur Jagd gehen und eine Knarre im Schrank haben und sich komisch anziehen und einen Pickup-Truck fahren und billiges Essen essen und nicht zu Walmart gehen. Und dafür gibt es bei diesen Leuten ein ganz, ganz feines Sensorium. Auch, dass sie die falsche Sprache sprechen, ja, dass sie diese Sprachcodes nicht kennen, die man spricht an den Küsten, um sich zu signalisieren, wir sind keine Rassisten, wir sind keine Sexisten, diese ganzen ganz feinen sprachlichen Codes. Und da kommt jetzt ein Präsident, der sagt, ich verstehe euch. Es muss euch nicht peinlich sein, wenn ihr eine Knarre habt oder wenn ihr sonntags zur Kirche geht oder wenn ihr gerne ein großes Auto fahrt, ja, sondern ihr dürft so sein, wie ihr seid. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz starkes Argument für viele Leute zu sagen, das ist unser Mann. Und wenn uns die Leute in Washington blöd finden oder hinterwäldlerisch, ja, dann ist es für uns eine Riesenfreude, dass dieser Donald Trump im Weißen Haus sitzt und all diesen Leuten sagt, ich finde die super, die Leute, die da draußen sind. Ja, ich bin deren Mann. Das ist wie sozusagen, man zeigt einfach Washington und dem Establishment, wenn man das jetzt mal so drastisch ausdrücken will, den nackten Hintern. Und das ist für viele einfach eine wahnsinnige Bestätigung. Ich habe im Sommer eine Reportage geschrieben über Luzerne County in Pennsylvania, das ist da ein alter Arbeiterbezirk, seit Jahrzehnten immer fest in demokratischer Hand. Zum ersten Mal seit im Jahr 2016 bei der Wahl Trump übergelaufen zu den Republikanern. Ich habe da mit ganz vielen Leuten geredet und dachte, naja, also vielleicht jetzt wird Luzerne County wieder demokratisch werden. Und ich habe da auch mit der Chefin der Demokraten geredet und die war super zuversichtlich und sagt, naja, dieses Mal schaffen wir es wieder. Und es war eine einmalige Verehrung für Trump. Und dann habe ich sie damals gefragt, können Sie mir einen Mann oder eine Frau nennen, die Trump gewählt hat und die jetzt wieder die Demokraten wählen wird? Dann sagte sie, nee, könnte sie leider nicht, aber sie sei trotzdem zuversichtlich. Jetzt bei der Wahl zeigt sich, dass Luzerne County zu 57%, also mit einer satten Mehrheit, wieder Donald Trump gewählt hat. Und es zeigt mir, dass diese Anti-Establishment-Message, dass diese Botschaft, ich bin für euch, für die Vergessenen da, immer noch eine unheimliche Kraft hat und Amerika einfach auch erhalten bleiben wird. Und ich glaube, das ist für die Demokraten auch das große Thema. Joe Biden hatte dafür schon ein Gefühl, aber es hat eben nicht ausgereicht. Wenn du den Leuten das Gefühl gibst, du bist Teil einer Elite und hast für deren Sorgen kein Fingerspitzengefühl, dann wird es ganz schwer.
Und es soll nicht heißen, dass Donald Trump jetzt der Mann ist, der den Leuten die Krankenversicherung gebracht hat oder der ihnen im realen Leben irgendeine Verbesserung gebracht hat. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, viel mehr als ob ich jetzt eine Krankenkasse habe oder ob meine Steuern gesenkt werden, zählt für diese Leute, werde ich so angenommen, wie ich bin. Und das hat Trump ganz eindeutig geschafft.
Trump ist der Politiker, der einem sagt, dass nichts verkehrt mit einem ist, dass man in Ordnung ist, dass man für die Dinge, die im eigenen Leben im Argen liegen, nicht selber schuld ist. Die Schuld liegt bei den anderen, den korrupten Eliten in Hollywood, in Washington, den kriminellen Mexikanern, den Deutschen und ihren unfairen Handelspraktiken. Es gibt viele da draußen, die schuld sind. Außer man selbst. Und was sagen die Demokraten? Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen mehr forschen, wir müssen unsere Kinder besser ausbilden, wir müssen uns verändern, uns anpassen, fit für die Zukunft werden, den Klimawandel, die Globalisierung und viele Dinge mehr. Man kann schon verstehen, warum die erste Botschaft zum Teil besser ankommt. Ich spreche jetzt mit Markus Feldenkirchen, der hier beim Spiegel die fantastische Berufsbezeichnung hat, politischer Autor und Koordinator für Meinungsfragen. Er ist auch Host der Sendung Spitzengespräch, der Talk mit Markus Feldenkirchen. Und ich kenne Markus seit der Journalistenschule und weiß, dass er mehrmals für längere Zeit in den USA gelebt hat. Und zwar auch zu der Zeit, als Donald Trump politisch aufstieg. Markus, im Vorfeld der Wahl war davon die Rede, dass nach 4 Jahren Chaos im Weißen Haus, nach einer Pandemie, die über 250.000 Amerikaner hinweggerafft hat, dass man nach all dieser Zeit eine große Mehrheit bei der Wahl finden würde, die Trump ablehnen wird. Und so viel kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, eine überwältigende Ablehnung der Trump-Politik war diese Wahl sicher nicht. Was haben wir in deinen Augen bis heute nicht am Phänomen Trump verstanden?
Ich glaube, Donald Trump wurde vom Moment an, wo er seine Kandidatur verkündet hat, öffentlich gemacht hat, komplett unterschätzt vom politischen Gegner, aber auch von uns Journalisten, dass dieser Mann eine irrsinnig große Fangemeinde in den USA hat, weil er einfach ein Showstar war, dass er ein irrsinniges Geschick hat, sag mal, so die Bauchgefühle zu adressieren von Millionen von Amerikanern und dass er dabei einfach auch mit seiner Ruchlosigkeit wahnsinnig unterhaltsam ist, was immer sehr gut ist in unserer Mediendemokratie. Das wurde von vielen am Anfang unterschätzt. Er wurde dann Präsident und ich glaube, hätten die USA im Februar gewählt, dann wäre er sogar mit riesiger Mehrheit Präsident geblieben, denn die Umfragen haben uns alle getäuscht bis zum Schluss. Und das muss ich sagen, auch wenn Joe Biden am Ende knapp vorne liegt, dann haben sich die Umfragen immer noch getäuscht. Sie haben das Phänomen Trump nicht wirklich zu fassen gekriegt. Ich erinnere mich daran, dass auch in den entscheidenden Swing States, über die wir jetzt rund um die Wahl und auch am Tag danach die ganze Zeit reden, da wurden zum Teil 5 Prozentpunkte oder mehr als Vorsprung für Joe Biden von den Umfragen insinuiert. Und es stimmte alles nicht. Es ist ein knappes Rennen gewesen bis zum Schluss. Und der 100.000-fach totgesagte Donald Trump hätte es beinahe geschafft, 4 weitere Jahre zu bekommen.
Markus, was hältst du von der These, dass Corona Trump womöglich überhaupt nicht geschadet hat, anders als im Vorfeld behauptet, sondern im Gegenteil Corona letztlich ihm geholfen hat? Er hat sich ja vorab als Mann positioniert, der auf keinen Fall einen zweiten Lockdown erlauben wird. Und Biden hingegen sagte, na ja, ich mache das, was die Experten empfehlen. Und in einem Land wie den USA mit einem schwach ausgeprägten sozialen Netz dachten sich vielleicht viele, na ja, ich sehe die Gefahr durch dieses Virus, aber ich kann mir schlichtweg nicht erlauben, mein kleines Geschäft, mein kleines Restaurant, mein kleines Unternehmen zu schließen. Und Trump ist der Mann, der das garantieren wird. Mhm.
Ich finde es eine sehr interessante These, gut beobachtet, und ich glaube, es ist tatsächlich was dran. Es stimmt, dass sich gerade wir Journalisten eigentlich seit Monaten einig sind, also mit so einem unverantwortlichen Corona-Management. Damit kann er sich ja nur selbst erledigt haben. Die Zahlen vom Wahltag aus den Nachwahlanalysen sprechen da eine klare Sprache, dass zumindest die Wähler der Republikaner sein Corona-Management sehr, sehr gut fanden und sogar ein Grund war, ihn zu wählen. Und man muss sehen, Trump hat bei dieser Wahl mehr Wähler für sich mobilisiert als noch bei der Wahl, als er gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Also irgendwas muss er auch richtig gemacht haben aus seiner Perspektive. Und jetzt nochmal konkret zum Corona-Management. Ich glaube, er ist gerade am Anfang tatsächlich so ein bisschen hin und her gedümpelt. Erst hat er es verharmlost, dann gab es kurz vor Ostern die ganz kurze Phase, wo er mal kurz klang wie Christian Drosten und Angela Merkel, wo er gesagt hat, also es ist eine Riesengefahr und wir müssen jetzt zusammenhalten. Aber natürlich als sehr ungeduldiger Charakter dachte er, so ein Lockdown ist eigentlich nach 7 Tagen dann auch gut und dann hat man es in den Griff. Also ich würde nach wie vor sagen, seine Strategie im Umgang mit dem Virus war falsch und hat dem Land geschadet. Ob das alle so sehen, ist eine ganz andere Frage. Und nach dieser Phase, wo ihm dann zu Ostern jede Form von Lockdown zu bunt war, hat er tatsächlich konsequent umgeschaltet, hat gesagt, dass es jetzt um die Freiheit, vor allem um die Freiheit des Wirtschaftens gehe und hat jede Verantwortung für lokale Lockdowns dann auch den Bundesstaaten und den Gouverneuren in die Schuhe geschoben und hat sie dafür auch kritisiert. Und ich glaube, dass er damit zumindest für die Hälfte der Gesellschaft quasi der Kämpfer für die Freiheit vor dem Virus, was es natürlich nicht gibt, aber er hat das so anschaulich, dieses Image quasi zelebriert, auch mit seiner inneren Widerspenstigkeit gegen die Maske und das Verhöhnen von Leuten, die Masken tragen. Also ja, ich glaube, es hat tatsächlich seine Märtyrerpose, die er dann auch rund um seine eigene Erkrankung nochmal richtig zelebriert hat, es hat ihm am Ende vermutlich geholfen. Weil die Menschen aus dem progressiveren, liberaleren, man könnte auch sagen aufgeklärteren Teil der Gesellschaft, die voll der Wissenschaft folgen und auch die Ratschläge der Wissenschaft zum Umgang mit Corona sehr ernst nehmen, die hätte er eh nicht erreicht. Und die Hälfte, die dafür nicht so empfänglich ist, die hat er dafür umso mehr mobilisiert.
Vor 12 Jahren, als Präsident Obama an die Macht kam, etablierte sich eine Überzeugung. Es hieß, Amerika hat sich weiterentwickelt, hat einen großen Schritt als Nation getan, als Gesellschaft, der erste schwarze Präsident. Das ist eine Zeitenwende.
This is a CBS News special report. I'm Katie Couric at CBS News Election Headquarters in New York. And we have breaking news, momentous news, really. CBS now estimates, because of victories in California, Washington, Oregon, and Hawaii, CBS projects that Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States.
Katie, this is more than an election night in America. This is a momentous night in the history of our country.
Did you ever imagine that you would see an African American elected to the highest office in the land?
When I graduated from high school, no black student had ever attended any school that I attended. Now, that was in my lifetime. Look where we have come in just less than my lifetime.
Wie wir alle wissen, wurde danach Trump gewählt. Und viele sagten nach einer Weile, nein, nein, Trump ist eine Anomalie. Wir waren schon viel weiter. Ihr werdet sehen, er wird aus dem Amt gejagt werden. Und wie bereits angesprochen, Biden mag die Wahl gewonnen haben, aber eine überzeugende Ablehnung Trumps war das nicht. Und darum die Frage, war womöglich nicht Trump die Anomalie, sondern vielleicht Obama?
Ich glaube, dass beide im Vergleich zu den Präsidentschaften, vorausgehenden Präsidentschaften, Extreme waren. Also mir persönlich war jetzt das Obama-Extrem sehr viel näher, weil es politisch, gesellschaftlich eher etwas vertreten hat, was ich in großen Teilen teile. Aber für amerikanische Mehrheitsverhältnisse war auch das für viele eine Zumutung. Er wurde von den einen enthusiastisch gefeiert für diese progressive Agenda, die sich zumindest mit ihm verband. Er hat dann auch nicht alles geliefert. Und so ein Enthusiasmus in einem Teil der Gesellschaft führt fast immer zu einem Befremden, zu einem Rückzug und irgendwann dann auch zu einer Gegenbewegung des anderen Teils einer Gesellschaft. Gerade einer Gesellschaft, die wie die USA mit Polarisierung kein Problem hat und sehr dazu neigt. Und deshalb wurde ja der Triumph oder der Sieg von Trump über Hillary Clinton auch ganz klar als Gegenbewegung. Also wir hatten für amerikanische Verhältnisse, wie gesagt, bei uns wäre Obama zumindest programmatisch irgendwo am rechten Rand der SPD oder am linken der CDU und nichts Besonderes. Für amerikanische Verhältnisse war er aber auch programmatisch etwas Besonderes. Und da in diesen 8 Jahren Obama hat sich der Teil der Gesellschaft, der sich weniger von ihm angesprochen fühlte, der im Gegenteil sogar bei Themen wie Gleichberechtigung der Frau, Klima, stärkerer, nicht Schutz, sondern stärkere Politik auch für die Minderheiten des Landes, die sich davon richtig angewidert fühlten und einen Hass dagegen entwickelten. Und da war dann wiederum Donald Trump derjenige, der dieses Unbehagen am geschicktesten aufgegriffen und am plakativsten in Worte gefasst hat. Ja, und so hatten wir dann die Ära Trump. Und es stimmt, also wenn man sieht, wie knapp in den einzelnen Staaten auch diese Wahl wieder ausgegangen ist, dann kann man nicht sagen, das war eine Anomalie. Und ein Großteil der Gesellschaft haben dann spätestens nach 4 Jahren Trump begriffen, so geht es nicht. Und das war zu extrem, das wollen wir auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Trump hat in diesen 4 Jahren es geschafft, eine richtige Bewegung auf die Beine zu stellen, hinter sich zu versammeln, dabei auch die Republikanische Partei quasi kaputt getrampelt. Also da gab es ja keine Gegenwehr und ich bin mir auch nicht sicher, ob es die jetzt nach einer Niederlage Trumps geben wird. Und dieser Teil, ich würde mal sagen 40% der Gesellschaft, die Trump gerne folgt, die wird bleiben. Insofern ist er, selbst wenn er abgewählt wird, kein Übergangsphänomen.
Markus, vielleicht zum Abschluss eine Frage über die Folgen dieser Wahl, die gerade viele Journalisten umtreibt. Nämlich die Frage, wie sollen wir mit Umfragen umgehen? Vor der Wahl in den USA waren die ziemlich eindeutig. Biden würde gewinnen. Von einem Erdrutsch war die Rede.
Now I've heard for months from the pollsters and the media about how Republicans were going to lose more seats and cling to shrinking coalitions.
With a 14-point advantage over Trump.
Leading by 16 points.
Donald Trump said the pollsters got it completely and historically wrong.
Ich glaube, dass die Wahrheit wie immer komplex ist. CNN, New York Times, wir, der Spiegel, haben immer darauf hingewiesen, dass es nur Umfragen sind, nur ein Abbild des Moments. Und die Wahrheit ist auch, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat und nur ein Teil der Umfragen wirklich komplett daneben lag. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass ein Teil dieser Umfragen schlichtweg Falschinformationen waren. Das Problem ist nun, als seriöser Journalist möchtest du ja deine Texte und deine Berichte nicht auf anekdotischer Evidenz beruhen lassen. Das ist nämlich mein Hauptvorwurf zum Beispiel an viele rechte Infoseiten, dass da Einzelbeobachtungen verallgemeinert werden. Also ich finde einen Mexikaner, der straffällig geworden ist und behaupte, irgendetwas damit sagen zu können über die Allgemeinheit aller Mexikaner. Aber Fakt ist ja wohl auch, dass wir als Journalisten für eine seriöse Einschätzung eine Basis brauchen, eine seriöse Studie, eine Umfrage. Denn wenn das wackelt, wird es wirklich schwierig, redlich diesen Beruf auszuüben, oder?
Da sprichst du einen ganz wunden Punkt gerade des politischen Journalismus an, der mich auch schon lange umtreibt und zunehmend verzweifelt macht. Denn an sich finde ich es falsch, gerade eine politische Berichterstattung, die in dem Maße, wie das Überhand genommen hat, rein auf Umfragen fußt. Ich weiß gar nicht, ob die schlechter geworden sind. Sie lagen auf jeden Fall häufig daneben, gerade im Umgang, muss man sagen, mit Rechten. Aber ja, ich finde, wir Journalisten machen uns so ein bisschen dumm und schlicht und vertrauen auch nicht eigenen Beobachtungen und Urteilsvermögen. Und damit meine ich jetzt nicht rein anekdotischen Journalismus. Das müssen ja nicht immer Anekdoten sein, die man beobachten kann. Aber ein Artikel über Donald Trump eine Woche vor der Wahl, der nicht davon quasi geleitet oder inspiriert war, dass die Umfragen ganz schlecht für ihn aussehen und deshalb auch quasi schon der Artikel ein mehr oder weniger Abgesang war. Solche Artikel hat man ja eine Woche vor der Wahl nicht gefunden und sie waren erkennbar nicht ganz richtig. Und jetzt ist die Frage, sehen die Leute, die sich in Umfragen äußern, quasi, dass ein Politiker schlecht ist und sagen dann in Umfragen, ja, den finde ich jetzt schlecht? Oder hat das auch so eine self-fulfilling prophecy, diese Umfragen, dass sie quasi die Sichtweise auf Leute wie Trump oder andere dann sehr stark prägen? Ich habe da bis heute leider keine gute Antwort. Ich versuche mich immer dazu zu zwingen, den Umfragen nicht den entscheidenden Aufmerksamkeit oder Wert beizumessen. Aber man gerät natürlich immer wieder in Versuchung und fragt sich so, naja, aber wenn es wirklich so ist, wie die Umfrage da insinuiert, dann kann ich das ja auch nicht weglassen. Und selbst wenn ich es weglasse, dass ich nicht davon beeinflusst bin, weil ich es im Hinterkopf habe, das wäre jetzt auch falsch zu behaupten. Also da ist was und das ist ungeklärt und vorerst behelfe ich mich eher damit, mich selbst zu zwingen, dem nicht so viel Beachtung zu schenken. Ob das immer gelingt, ist die andere Frage.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Ich bedanke mich bei Markus Feldenkirchen und bei René Pfister für erhellende Einsichten. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Sie bleiben bitte gesund und bitte gelassen. Wir haben ja mit einem Werbeclip des Trump-Lagers die Folge begonnen. Mit ihm sollten Latino-Wähler in den USA überzeugt werden und natürlich hat auch Biden diesbezüglich etwas zu bieten. Machen Sie sich also ein wenig um die Hüfte, geschmeidig. Es ist alles nicht so wichtig. Es ist nur Politik. Renovar nuestras vidas, restauremos el alma de la nación y ampliar acceso a la educación. Proteger la familia y acabar con los centros de detención. Eso y muchas, muchas cosas hará yo. Es el camino seguro, caminemos todos juntos, agarrados de la mano, uno para todos, todos para uno. Joe Biden es la confianza, con él la nación avanza, un hombre serio, honesto y confiable. Cuidar los soñadores, más oportunidades e igualdad, en derechos, en justicia y mucho más. Y las armas de asalto, con Biden la vamos a eliminar, para así ya nuestros hijos conservar. Es el camino seguro, caminemos todos juntos, agarrados de la mano, uno para todos, todos para uno.
Salvadoreños, venezolanos.